Wie sind Sie denn zu Hannah Höch gekommen? Wie ist Ihre Beschäftigung und Ihre Begegnung auch mit Hannah Höch zustande gekommen?
Ich habe Hannah Höch Anfang der 70er Jahre sozusagen auch entdeckt. Im Zuge eigentlich der Studentenbewegung suchte ich also für meine Kunstgeschichte, für mein Studium der Kunstgeschichte auch Themen, die tatsächlich mich interessierten und auch vom Detaildenken der traditionellen Kunstgeschichte eigentlich zu einem ganz komplexen Thema finden wollte. Ich wollte natürlich auch eine Kunstgeschichte, die tatsächlich im 20. Jahrhundert angekommen war. Und irgendwann stieß ich auf Hans Richter, Dada Kunst und Antikunst, das war 1964 und 1973 nochmal ein wirklicher, würde man sagen, kleiner Bestseller in der Szene. Und da stieß ich auf diese Adresse von Hannah Höch an der Wildbahn. Und da dachte ich, aha, das wäre ja ganz gut, weil ich suchte auch ein Thema eigentlich, was mit Berlin zu tun hatte. Und nicht im Speziellen mit ihr direkt, sondern eigentlich, ich suchte eigentlich auch Themen, die was mit Kollektiven zu tun hatten. Das hatte damals auch zu der Zeit einen revolutionären Aspekt natürlich oder wenigstens einen kulturrevolutionären Aspekt. Und ich dachte, in Hannah Höch also auch eine Figur gefunden zu haben, die mir sehr viel über diese Zeit erzählen konnte. Und natürlich war ich in der Hoffnung, auch dort auf ein Archiv zu stoßen, was natürlich noch nicht erschlossen war. Über Heinz Ohf, der 1968 eine erste Monographie zu Hannah Höch herausgegeben hatte, habe ich dann Kontakt zu ihr gefunden und ich habe sie eigentlich mit einem riesen Fragenkatalog bombardiert. Erstaunlicherweise ist sie auch darauf eingegangen und hat tatsächlich in langen Sitzungen, also bis zu ihrem Tode eigentlich 1978, immer wieder auch in aller Ruhe mir versucht, diese Zeit näher zu bringen und meine Vorbehalte teilweise auch auszuräumen oder auch kritische Ansätze dann wieder also ganz anders darzustellen, sodass ich, wenn ich nach Hause kam, immer dachte, ach, du bist eigentlich immer noch schon wieder am Anfang, ja, und musst schon wieder neu anfangen zu forschen. Aber es öffnete mir natürlich also das 20. Jahrhundert, dann auch das 19. Jahrhundert und eigentlich eine ganz neue Kunstgeschichte, deren Forschung ich also immer weiter nachgehe und die mir also ein Riesenfeld, neues Feld erschlossen hat. Das hat sich natürlich dann auch niedergeschlagen in Veröffentlichungen. Also erst einmal habe ich 1976 zu Hannah Höch selbst geschrieben. Das war diese große Retrospektive, die ihr auch sehr viel Erfolg brachte. 1976 also im Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris mit Suzanne Paget und auch mit Peter Krieger in Kooperation mit der Neuen Nationalgalerie. Und da habe ich zum ersten Mal auch was geschrieben über sie als femme artiste. Also da war schon so die Tendenz, auch sie als einzige Frau in diesem Männerverein, in diesem Männerclub, also auch herauszunehmen und zu sehen, wo sind da ihre Ansätze. Und die gefiel mir natürlich alle außerordentlich, obwohl sie sich immer dagegen wehrte, also von den Feministinnen auch vereinnahmt zu werden. Auch von der Dada-Rezeption vereinnahmt zu werden. Also eigentlich entzog sie sich auch ständig, ja. Und man musste immer wieder von neuem ansetzen und immer von neuem bohren. Aber alles lief ganz gut, immer sehr entspannt bei Kirschtörtchen manchmal und Sahne. Oder wir gingen in die Küche und dann hatte sie Salat zubereitet. Oder ich bekam furchtbar kalte Füße in ihrem Anbau immer, wenn man da stundenlang saß in solch einer Nische, die sie gebaut hatte, die so ähnlich aussah, ja, wie bei Van Doesburg, wie sie meinte. Also sehr puristisch und sehr asketisch, man musste kerzengerade sitzen. Ja, das waren eigentlich ganz fruchtbare Zeiten.
Welche Rolle spielte, wenn wir das mal kurz umreißen wollen, Höch denn in diesem Männerclub innerhalb dieser Gruppe?
Also sie hat auf alle Fälle profitiert. Man muss vielleicht weiter ausholen. Also sie kam ja aus Gotha, als gutbürgerliche Tochter und hat zwischen 1912 und 1922 eine enorme Entwicklung durchgemacht. Ja, also wirklich von einer Tochter, die anfangen wollte, Kunstgewerbe zu studieren, bis hin zu einer Avantgarde-Künstlerin. Ja, und dass da also bestimmte Schübe auch stattfanden, die teilweise auch vielleicht beschleunigt wurden durch zum Beispiel Begegnungen. Ja, da würde ich auch am Anfang zunächst Berlin selbst nehmen, ja, als ein Tiegel voller avantgardistischer Ideen, wie der Sturm und die Aktion und auch diese ganzen frühexpressionistischen Bewegungen, die damals noch alle dort, also auch in Kabaretts, neopathische Kabarett oder zum Beispiel in Treffpunkten mit Ludwig Meidner, also stattfanden. Und sie hat dann auch an der Unterrichtsanstalt im Kunstgewerbemuseum studiert und das war schon auch eine avantgardistische Stätte, wo auch zum Beispiel Gross studiert hat, mit ihr zusammen, auch die Frau von Gross damals. Und da lernte sie eben unter anderem auch Raoul Hausmann kennen, angeblich in der Bibliothek, also der hat selbst dort nicht studiert. Und der war sehr avantgardistisch orientiert, ab 1915. Und da kam sie also in diese Geschichte der Dada-Bewegung hinein, die 1917 in Berlin ja anfing. Und lernte dann also auch die anderen Protagonisten kennen, wie Herzfelde und Hartfield. Die hatte sich also aufgrund ihrer ästhetischen, dekonstruktiven Strategien der Fotomontage schon behaupten können, wenngleich sie natürlich innerhalb dieses Clubs selbst schon eine Außenseiterrolle spielt, wie sie auch immer zugab. Ja? Aber sie hat ungeheuer profitiert von dieser Fotomontagetechnik und hat die natürlich Zeit ihres Lebens konsequent ausgebaut, wie kein anderer Dadaist, das muss man mal sehen, ja, wie kein anderer Berliner Dadaist. Ja? Und hat da auch ihre ganz eigene Ästhetik entwickelt und auch ihre Themen, zum Beispiel ihre zeitkritischen Themen, die damals also von den Dadaisten ja gar nicht so verfolgt wurden, wie zum Beispiel also die kritische Stellung zu sämtlichen eigentlich gesellschaftlichen Verhaltensmustern und auch Rollenklischees. Da lag es natürlich nahe, dass sie sich selbst auch reflektierte, ja auch ihre eigene Geschichte reflektierte und natürlich dann auch die Rolle der Frau unter anderem, aber auch die Politik und auch die kulturellen Klischees also in Frage stellen konnte, aufgrund eben dieses medienkritischen Konzeptes der Fotomontage. Also es waren ja vorgefertigte Bilder aus den Illustrierten, die sie nahm und verfremdete und wieder neu zusammensetzte, aber immer nach einem ironischen, skeptischen Grotesk-Verfahren. Aber es war nicht nur das Einzige. Ja. Sie hatte dann auch in den 20er Jahren sich natürlich auch ganz anders entwickelt.
Also diese Fotomontagen, von denen ja auch gesagt wird, dass sie und Hausmann sozusagen mit die Erfinder der ja. Fotomontage waren. Wie sind die denn auf dieses Konzept gekommen?
Ja, das hat ja sehr viel zu tun mit diesen Reisen. Die Dadaisten, also sie haben da geradezu diese Erfindung mythisiert und immer wieder dieses Heidebrink ins Gespräch gebracht, als ob man da den Stein der Weisen gefunden hätte, also in Form der Fotomontage.
Das ist ein Ort.
Ja, in irgendwo in Wollin. Und dieses Konzept, dieses triviale Fotomontieren, das man da also entdeckt hat, ist ja nicht erfunden, das ist die Fotomontage. Man hat ja etwas entdeckt, ja, es ist was ganz anderes. Also wenn Raoul Hausmann immer sagt, er hat die Fotomontage erfunden, dann ist das eigentlich gar nicht wahr. Es ist ein Medium, was man entdeckt hat. Und zwar wurden da auf vorgefertigte Soldatenuniformen oder Soldaten mit Uniformen, also individuell Fotoporträts von verschiedenen also Soldaten geklebt in Erinnerung an ihre Militärzeit. Ja.
Also das so. War es, was es schon gab?
Sozusagen. Es gab es und es gab es überall. Ja. Es gab es also in Berlin auch zu tausendfach. Ja. Das war einfach solch eine Form, also wie man sich eben da erinnern sollte an diese Militärzeit. Aber ich meine, gut, Reisen haben ja immer etwas, wo man sich auch mehr sensibilisiert für seine Umwelt und es hatte auch letztlich Konzept bei den Dadaisten, dass man reiste, dass man sich in Bewegung setzte und diese Fotomontagen selbst, so hat Hanna Höcher dann auch gesagt, die sind für sie, wenn man Neuschöpfungen mit der Fotomontage überhaupt erreichen will, dann muss man auch auf Entdeckungsreisen gehen. Ja? Und diese Entdeckungsreisen, die sind natürlich schon solch eine Art Metapher für also solch einen dadaistischen Aufbruch, wie auch Franz Jung sagte, wozu Ruhe, da man doch zur Unruhe geboren ist. Oder dann hat man immer Nietzsche auch zitiert, das Sitzfleisch ist eigentlich die Sünde wider den Heiligen Geist. Oder die Deutschen, die haben eben nur noch eine Kultur aus betrübten Eingeweiden, eben weil man sich nicht bewegte, weil man sich nicht also konfrontierte mit einer Möglichkeitsform einer neuen Kultur.
Also ist die Fotomontage sozusagen als Prozess auch eine Reise, wo man mit Material konfrontiert ist und es ist ergebnisoffen erstmal
genau. Und
man lässt sich darauf sozusagen ein.
Ja, also Hanna sagte auch, ich finde etwas Nebensächliches und dann erst beginnt meine Arbeit. Ja. Also man lässt sich vom Zufall überraschen und man überlässt sich auch dem Zufall. Also sie spricht dann auch in dem Zusammenhang von einer gewissen Hemmungslosigkeit, die also Voraussetzung ist für dieses Arbeiten mit dem Material und pocht auch immer wieder auf schrankenlose Freiheit in jeder Hinsicht. Also sie braucht eben einen völlig neuen Impuls, um gleichzeitig an ihrer Zeit medienkritisch zu arbeiten. Also da wird ja Politik, Alltag, Kultur, alles wird ja in Frage gestellt. Und aus diesem Prozess ergeben sich neue Hybridformen, die gleichzeitig eben immer wieder auch, also die Widersprüche auf die Spitze treiben, auch auf die Spitze treiben sollen, aber gleichzeitig im Kunstwerk equilibriert werden. Also zu einem gewissen Ausgleich kommen, aber nicht zu einer Entspannung, sondern eigentlich nur zu einem polaristisch-grotesken Spiel mit den Gegensätzen.
Das also auch politische Gegensätze, auch wo man dann Machthaber reinklebt.
Ja, oder sich auch dann auf Köpfe von irgendwelchen Tänzerinnen setzt. Also die Tänzerinnen bewegen sich, diese Machthaber haben sich nie bewegt, sie sind steinern wie etwas, wie zum Beispiel Bismarck auf dem Kopf der St. Maesa, also in dem Schnitt mit dem Küchenmesser, also diese große Ikone, Dada-Ikone, die Hanna Höcher geschaffen hat. Oder sie selbst klebt sich dann auch auf den Balkanzug ihr kleines Fotoporträt, um auch zu dokumentieren, also ich breche auf, ich bin unterwegs, ich mache mich auf die Reise und dabei wird einiges also passieren.
Ich sage noch mal kurz, es ist ja ein unglaublich interessanter Titel, diese Fotomontage. Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauch-Kulturepoche Deutschlands.
Ja,
woher kommt denn dieser Titel?
Ja, den hat sie auch zusammenmontiert. Also das weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber das heißt, dass natürlich durch den Schnitt, und das ist ja auch immer das Anliegen der Dadaisten gewesen, also dass man immer Weimar gegenüber sehr skeptisch war, also dieser neuen Regierung sehr skeptisch war, weil man eben doch darunter immer eine Verkleidung der teutonischen Barbarei sah. Oder erkannte und dass man immer freilegen wollte, ganz besonders auch Gross und immer wieder also versuchte, also diese Kleinbürgerlichkeit dieser Hohenzollern-Renaissancen, wie es dann auch Hülsenbeck genannt hat, die wollte man eben wirklich versuchen in Frage zu stellen und nicht als das Neue zu verkaufen, das auch eine moderne Demokratie anzubieten hatte. Ne? Das war ganz wichtig.
Ja. Bleiben wir jetzt mal bei den Reisen. Das ist ja das Thema, was wir heute so ein bisschen in den Fokus nehmen wollen, auch in dem BR-Hörspiel.
Ja, genau.
Weiter in die Nacht, Terminkalender 1937 bis 1939 von Herbert Kapfer. Steht das ja quasi im Zentrum, wo er die Kalender von Hanna Höch montiert hat, mit Musik von Helga Pogacar. Dieses Motiv des Reisens, bevor wir jetzt speziell über diese Reisen von 37 bis 39 sprechen, ist ja für Hanna Höch tatsächlich eben, wie wir an der Metapher auch des Reisens gerade schon gesehen haben, alles andere als zufällig, als akzidentell. Welche Bedeutung haben denn Reisen für Sie gehabt?
Ja, das ist also auch schön, dass wir das jetzt ansprechen, weil das für mich auch neu ist, weil ich im Zuge eigentlich dieser Aufbereitung dieses Konzeptes von Herrn Kapfer erstmal auch gemerkt habe, was Reisen für Sie überhaupt bedeutet. Ja, das ist natürlich, als Metapher haben wir das ja schon anklingen lassen, auch die rollenden Räder immer wieder in diesen Montagen, die bringen ja also etwas in Bewegung und auch Aufbruch stellen ja immer wieder das auch da und auch eigentlich dieses Bedürfnis der Dadaisten, also auf den Zug der Moderne zu springen, ja. Und aber nicht also fraglos auf den Zug der Moderne zu springen, wie zum Beispiel die Futuristen, sondern hier auch immer eine Medienkritik und eine Technikkritik damit zu verbinden. Ich meine, sie haben den Schock des Ersten Weltkrieges ja noch in den Knochen. Das heißt also, die Krüppel waren ja präsent. Die Moderne war ja nicht nur also ein Abenteuer, sondern gleichzeitig auch ein riesengroßer Schock, ne, der sich damit verband. Also das Reisen war eigentlich auf der einen Seite auch immer ein Moment der schöpferischen Zäsur, kann man beinahe sagen. Also wie Heidebrink jetzt, da sieht man, also da wird die Fotomontage sozusagen entdeckt. Übrigens, da folgen überhaupt keine Fotomontagen, ja, sondern erst sehr viel später. Nur nebenbei. Da wird auch nie ein Manifest der Fotomontage von Hausmann geschrieben, auch nur nebenbei.
Hangeln wir uns doch gerne mal an diesen Reisen lang, die ja bei Hanna Höch wirklich auch erkenntnisbringend sind und auch eben mit gewissen Lebensstationen einfach wirklich verbunden sind. Heidebrink, die in Anführungsstrichen Entdeckung der Montage.
Ja,
Italien, was ist denn Italien. Das für eine Reise?
Ja, das war also eine Reise am Ende sozusagen, also dieser Dada-Zeit, die fand also nach der großen ersten internationalen Dada-Ausstellung statt, Dada-Messe statt, die im August zu Ende ging und die gleichzeitig für sie auch erstmal ein Höhepunkt ihres Schaffens war, weil sie sich da tatsächlich auch präsentieren konnte unter all den männlichen Kollegen als Dadaistin. Und gleichzeitig war es eine Zäsur. Sie distanzierte sich zunächst, um wieder zu sich selbst zu kommen, weil da auch große Schwierigkeiten also innerhalb dieser Beziehung mit Raoul Hausmann stattfanden. Aber nicht nur, sondern sie wollte natürlich auch sich selbst weiter erproben als Künstlerin und auch in ihrem Konzept weiter treu bleiben. Und so machte sie sich eben mit ihrer Schwester Grete König und auch mit Regina Uhlmann, einer Schriftstellerin, die von Rilke gefördert wurde, die aber auch sehr viel zu tun hatte mit Otto Gross, dem Psychoanalytiker, der ja damals sehr großen Einfluss auch auf die Dada-Bewegung genommen hatte, im Speziellen auch eine große Rolle spielte in diesem Verhältnis Höch-Hausmann, weil Hausmann eigentlich ihn immer instrumentalisierte, um also Hannah Höch immer wieder in ihrer Gebundenheit in Familie und Vaterbezügen also in Frage zu stellen. So, das war also für sie bestimmt sehr inspirativ, gerade mit Regina Uhlmann auch zu wandern oder zunächst nach Venedig aufzubrechen und mit ihrer Schwester weiter nach Bologna zu fahren und dann alleine weiter nach Rom zu pilgern sozusagen.
Teilweise zu fahren.
Und da schreibt sie selbst sehr ironisch oder selbstironisch war sie immer. Ich zitiere einmal, weil das wirklich so nett ist. Ich war mit einem modischen roten Mäntelchen angetan und trug einen großen Rucksack, eine unmögliche Erscheinung. In der Tasche hatte ich 300 Mark, die mir mein Vater in Anbetracht der nun galoppierenden Inflation gutwillig überlassen hatte. Aber Rom war natürlich auch von ihr schon durchdacht, also dieses Ziel, denn sie wollte damals also im Namen auch der Novembergruppe, der sie dann auch 1919 beigetreten war, wollte sie eine Ausstellung mit Marinetti und Trampolini, den italienischen Futuristen, besprechen und sie also auch zu einer Übernahme bewegen. Gleichzeitig machte sie auch Propaganda für Dada. Das fand ich sehr erstaunlich, denn sie veranlasste einen Artikel, der in der Beilage von der Tribuna mit sehr hoher Auflage erschien, in Noi Il Mondo. Und man sieht da wirklich wunderbar, wie sie also da auch mit Fotografien um Dada warb und eben auch einen guten Artikel also für Dada startet.
Also sich ein Netzwerk auch ein bisschen geschaffen hat.
Ja, so ist es. Also ein Netzwerk. Sie hat hinterher noch 24 in Paris wieder Marinetti getroffen. Sie war auch da ganz unbefangen, auch diese futuristischen Größen einfach da zu treffen und mit ihnen also auch da eben diese Ausstellung zu besprechen. Das hat sich dann hinterher noch niedergeschlagen in einem einzigen Werk, das nannte sich Roma 1925, wo sie dann aber, indem sie eigentlich schon dann auch die faschistische Eroberung oder Vereinnahmung vielmehr Roms durch Mussolini also reflektierte, 1922 den Marsch auf Rom, kombiniert in Groteskform mit Asta Nielsen, die praktisch dann in so einer Hamlet-Geste Mussolini aus Rom wieder verweist.
Reisen mit Schwitters waren ja auch sehr essentiell.
Ja, es gab zwei Reisen mit Kurt Schwitters. Einmal nach Prag mit Helmer Schwitters und Raoul Hausmann noch zusammen. Und zwar gab es da eine Anti-Dada-März-Tournee oder eine Reise, die dann Hannah Höch mit ihm unternahm 1924. Sie arbeiteten oder wollten an einer Anti-Revue arbeiten. Die nannte sich Schlechter und Besser. Aber Schwitters hat auch bei ihr immer übernachtet, wie Hannah Höch immer eine ganz gute Gastgeberin war. Und das hat sie auch hinterher später immer wieder auch zurückbekommen. Ja. Und also wie gesagt, Kurt Schwitters übernachtete, da hat auch immer seine ganzen Sachen da übergelassen in irgendwelchen kleinen Räumchen vollgestopft. Ja. Und also wie gesagt, er weckt dann Hannah Höch mitten in der Nacht, sagt, du, ich muss unbedingt jetzt los, ich muss heute Abend noch in Hannover eine Soiree geben und also komm also jetzt ab. Das war so, dass sie mit 5 Koffern tatsächlich also los stolperten, erstmal in den Morgen hinein. Ja, also Hannah Höch beschreibt das, ich lese das mal lieber vor. Er hatte 4 oder 5 gewaltige, wie immer unsinnig schwere Koffer. Dazu kam eine alte, gewichtige Schreibmaschine. Ein Bilderpaket von kolossalen Ausmaßen, die zusammengehalten wurden von einer alten Helmerschürze und einem dicken Kabel. Ein Rucksack. Ein Paket Zeitschriften, der Sturm und andere. Dazu kam mein Köfferchen, ein großer Henkelkorb, in dem die Katze lag, ein Kakteentopf, den ich versprochen hatte, mal mitzubringen, und eine Mappe mit Zeichnungen von mir. 3-mal mussten die Stufen zu meinem Atelier hinaufgestiegen werden, um alles herunterzubekommen. Der Weg zur Straßenbahn wurde in Etappen gemacht. Dann wuchteten wir uns in die morgenfrische Straßenbahn, schon in Zeitnot, aber die Gute trollte sich nun stadtwärts. Dann gab es wieder ein Unterbrechen, dann musste er wieder im Sturm aussteigen, wieder alle Koffer raus, alle Koffer wieder rein. Und schließlich saßen die im Zug nach Magdeburg, also wieder Zitat Hannah Höch, Der Atem flog uns noch und unser letzter Wagen war noch nicht aus der Halle. Da hatte Kurt Schwitters bereits die Schreibmaschine ausgepackt, sie auf einen umgekippten Koffer gestellt und tippte. An der Revue. Wir arbeiteten in die taufrische Landschaft hinein. Plötzlich, wir hielten gerade wieder, sagte Kurt kühl, wir müssen jetzt raus. Da waren sie noch nicht mal in Hannover, sondern erst in Magdeburg. Und das ganze Prozedere von vorne los und so weiter und so fort. Ja. Aber daran sieht man also, man arbeitete einfach überall, man ließ sich auch überall inspirieren, man fand auch immer überall was.
Aber dieses Atelier unterwegs war ja nun durchaus nicht unaufwendig.
Absolut nicht.
Die Reise nach Holland war ja für Hannah Höch biografisch doch sehr bedeutsam.
Ja, ja. Aber davor kamen noch diese Paris-Reisen, die fand ich noch viel spannender eigentlich, weil da habe ich eine Hannah Höch also auch erlebt, die wirklich tatsächlich also so selbstbewusst geworden war und sich so sehr also mit der Avantgarde identifizierte und wirklich zu einer ganz selbstbewussten Künstlerin avancierte, die eigentlich ja noch keine Einzelausstellung hatte. Das muss man mal auch sehen, ja. Aber sie fühlte sich in diesem Netz der Avantgarde-Künstler zu Hause. Und das hat sich dann also auch niedergeschlagen, eben in dieser Begegnung in Paris zunächst mit Zara, den sie übrigens nicht nur über Raoul Hausmann zunächst also per Brief kennengelernt hat, sondern dem sie auch selbst geschrieben hat und dem sie selbst also auch für sein Projekt des Dada Group also auch Werke geschickt hat. Und dann 1925 ging sie nochmal nach Paris, was auch ganz wichtig war. Da hat sie sich sehr interessiert für diese wunderbare Ausstellung Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. So, 25. Das war eine sehr, sehr wichtige Ausstellung, in der die Avantgarde wirklich zum ersten Mal sich auch darstellte. International.
Also da war sie Mitte 30 und war eigentlich angekommen so im Zentrum der europäischen Avantgarde.
Ja, genau. Und mit diesem Bewusstsein hat sie dann noch eine Hollandreise mit Schwitters gemacht, 1926. Da ist sie wieder also auf diese Künstler gestoßen, die sie auch schon in Paris dann kennengelernt hat. Duisburg, Rietveld, Molinage. Außerdem auch interessant, Siegfried und Carola Gideon, die ja eine große Rolle auch spielten in ihren Publikationen über das moderne Bauen und überhaupt über das Bewusstsein der Moderne. Und gerade diese Kreise, gerade um Van Duisburg, hatten ein ausgesprochenes Bewusstsein von Moderne, die sehr asketisch, sehr streng war. Eigentlich nicht Hannah Höch unbedingt genehm war. Van Duisburg hat sie auch meines Wissens gar nie in The Style veröffentlicht.
Dieses Strenge war ihr nicht genehm?
Nee, das war nicht so genehm, aber sie hat es doch wohl akzeptiert und fand es sehr interessant. Ja. Auch zum Beispiel hat ihre spätere Freundin, die sie dann ja in Holland kennengelernt hat, Till Bruckmann, und zu der sie dann auch gezogen ist von Berlin nach Holland, also wieder diese Zäsur, die also solch eine Reise ausmacht, die hat zum Beispiel ihre Wohnung einrichten lassen von Wilma Husser, also farblich, und mit Möbeln von Gerrit Rietveld, also hochmodern, ja. Und sie hat darin auch gelebt und gerne gelebt, wie sie sagte, ja. Also sie hatte ja auch eine durchaus asketische Seite, Hannah Höch. Ja.
Also es ist unglaublich, wie da alle diese in Kunstbewegungen Engagierten doch offensichtlich zusammenhingen und sich kannten.
Genau. Ja, richtig. Also es gab zwei Gegensätze, ja, eigentlich, aber schon das habe ich auch untersucht, in diesem Dadaismus selbst, auch im Berliner Dadaismus, gab es einmal dieses sehr kumulative Arbeiten mit der Fotomontage, so über den Bildrand hinaus, aber dann gab es auch eine andere Bewegung, die durchaus die Kunst auch an die Technik binden wollte und dass man mit Diagrammen arbeitete, auch mit technischen Zeichnungen arbeitete, sodass man praktisch versuchte auch die Imagination also mit einer neuen Ratio zu verbinden. Und das war durchaus Hannah Höch auch sehr, sehr geläufig. Mhm. Also zum Beispiel die neue Sachlichkeit profitierte ja dann auch davon. Und Hannah Höch hat, wenn man zum Beispiel in ihr Studio kam, ja, also wenn man sie in Heiligensee besuchte, fand man überhaupt keine Dada-Spuren. Ja? Ich habe immer überall geguckt, ob da irgendwo vielleicht eine Dada-Montage zu entdecken war. Nichts. Es gab zwei sehr schöne Werke, die alle in den 20er Jahren entstanden sind. Einmal die Treppe, sehr symbolisch, ja, wo also praktisch eine Gestalt mit einer Maske am unteren Rand einer Treppe liegt. Und auf der anderen Seite gab es dieses Bild Saturn, also solch eine Theokratie, Mann, Weib, Kind. Alles das, was sie eigentlich immer ersehnt hat, aber nie richtig leben konnte. Das war eigentlich so das Hauptwerk, was mir ins Auge fiel. Oder Werke aus den 60er Jahren. Amorphe, abstrakte Werke. Oder ein Mandala, ein Sonnenmandala, aber nie Montagen.
Von der Biografie her, ging die Beziehung mit Till Bruckmann, der holländischen Schriftstellerin, dann zu Ende?
Ja, richtig.
Und damit sind wir dann auch schon in den 30er Jahren, und bald schon im Dritten Reich. Und da kam dann ja auch eine weitere, doch sehr entscheidende Reise.
Ja. Ja, Hanna Höch hat doch sehr, sehr oft, also auch in Holland vor allen Dingen, an einer Schilddrüsenerkrankung gelitten und einer Überfunktion der Schilddrüse. Und die sie dann tatsächlich auch sehr, 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 also krank machte. Und sie wurde operiert 1934 an der Schilddrüse. Das hat auch verhindert, übrigens diese Krankheit hat auch verhindert, dass sie eventuell emigrieren wollte, zum Beispiel nach Paris mit Till Bruckmann. Das war eigentlich im Gespräch mal 1931, auch Nelly van Bussebroek hat sie gebeten, doch nach Paris zu kommen. Ja. Und sie hat es aber nicht weiter verfolgt, weil sie eben sehr krank war und hat sich operieren lassen und fühlte sich eigentlich dann sehr, sehr viel besser und ist in die Dolomiten gefahren, um hier sich zu erholen. Und der Zufall spielte eine große Rolle. Sie hat in den Dolomiten dann ihren späteren Mann kennengelernt und hat sich dann von Till Bruckmann in den nächsten Jahren auch getrennt. Man weiß nicht genau wann, aber so 36 wird da wohl schon eine Stabilität in dieser Beziehung zu diesem 21 jüngeren Kurt-Heinz Matthies entstanden sein.
21 Jahre jünger.
Also 21 schon. Jahre jünger, genau. Und er war 25 Jahre und sie war 46 Jahre damals. Aber immer wieder hat er nicht betont, sie ist ein durch und durch schöpferischer Mensch und mir weit überlegen. Also er hat davon von ihr ungeheuer auch, er war fasziniert von ihr und sie war vielleicht auch fasziniert von seiner Jugendlichkeit und vor allen Dingen, wie sie immer sagte, auch er war abenteuerlustig, wissbegierig, unstet und von hoher Intelligenz. Er war auf der einen Seite Diplomkaufmann, auf der anderen Seite Pianist, also auch hier eine sehr lebendige Person.
Was war denn das für eine Beziehung zwischen den beiden?
Ja, also diese Beziehung, die wurde, glaube ich, mehr auf diesen Reisen gelebt, weil die eigentlich, glaube ich, zu Hause gar nicht gelebt werden konnte, in Ruhe gelebt werden konnte. Da spielte wahrscheinlich doch auch diese Lust am Reisen. Die haben beide geteilt, aber man sieht eigentlich auf diesen Reisen auch, wie also ja dieses Hörspiel auch zeigt, dass sie eigentlich nur glücklich war, wenn sie auf diesen Reisen, die er als Handelsvertreter ja eingehen musste, weil er mit Schweißelektroden handelte. Und zwar also auch da die Rüstungsindustrie, würde ich mal so auch deutlich sagen, doch auch beliefern musste. Das heißt also, er war eigentlich ein privilegierter Reisender schon also seit 1933, seit der Machtergreifung. Sie hat das nie so direkt also immer in die Forderung gespielt, sondern vielmehr hat sie ja diese Reisen als Kulturreisen benutzt. Und im Gegensatz zu Paris und auch zu Holland hat sie eigentlich zum ersten Mal tatsächlich auch Kultur genossen und ist in die Museen gegangen, um tatsächlich die Kunstwerke da auch zu genießen und nicht immer zu sagen, also ach, das ist eigentlich Schnee von gestern, also ich muss in meiner Zeit ankommen und zeitgenössisch arbeiten. Und das war für sie eigentlich auch eine sehr große Entspannung auf diesen Reisen und auch das Arbeiten jetzt wieder vor der Natur, was sie immer auch praktiziert hat, weil sie darin auch eine große Entspannung fand. Aber sie fühlte sich eigentlich immer elend, ja, immer unter Stress, immer eigentlich auch unglücklich. Ja. Also dass dieses Reisefieber auf der einen Seite und diese große Melancholie auf der anderen Seite, dieses Spannungsverhältnis, das wurde eigentlich nie aufgelöst. Und da kommt so etwas auch hinein, was letztlich auch was Therapeutisches vielleicht, das hat schon damals Robert Burton gesagt in seiner Anatomy of Melancholy 1621. Also das Reisen ist eigentlich eine Therapieform gegen die Melancholie. So sehe ich das auch etwas. Und es gab sehr viele Probleme in dieser Beziehung, die sie also versuchte grandios zu lösen, auch mit einem ungeheuren Selbstbewusstsein, einer ungeheuren Toleranz, also auch diesem Matthies gegenüber, der sie auch in große Schwierigkeiten brachte 1938, der dann also vorbestraft wurde, der dann also psychisch betreut wurde, der dann operiert werden musste und so weiter. Und sie hat das alles mitgemacht und getragen und schließlich auch ihn nochmal aufgefangen, indem sie praktisch nochmal geheiratet haben, ihn praktisch nochmal also auch in solch eine zivile, ihm eigentlich ein neues Leben in einem zivilen Staat sozusagen ermöglichte, ihm also aus der Kriminalität rausholte.
1938, also inmitten dieser Reisen eigentlich.
Genau. Und da möchte ich eins, also da gibt es ja diese montagenartigen Notizen, die finde ich ja, von die haben ja eine ungeheure Differenzen innerhalb der Ebenen, die sie da erwähnt. Also genau wie eigentlich die Montagen in ihren Kunstwerken. Da hat sie zum Beispiel, möchte ich hier ein Beispiel rausgreifen, weil das so wirklich typisch für sie ist. Ja, das ist das Beispiel am 16. September 38, es wird auch in dem Hörspiel erwähnt. Also Kurt-Heinz Mattis und ich, Hanna Höch, haben sich heute verheiratet. Trauzeugen Grete und die Mutter Anni war auch mit. So, Schnitt. Konrad Heiden, Hitler und die Geschichte des Nationalsozialismus gelesen. Schnitt. Dann die Daten dieses neuen Autos, Super Sixt. P4 Hubraum 1066 Kubikzentimeter, Vierzylinder, Höchstgeschwindigkeit 90. Super Sixt Hubraum 249, 5 Zentimeter, Sechszylinder, Höchstgeschwindigkeit 120. Ich finde, das ist also eine grandiose Mischung.
Das ist ein Eintrag.
Ja, ein Eintrag. Eine grandiose Mischung. Übrigens dieses Buch über Hitler, das war tatsächlich ein sehr kritisches Buch über Hitler, das sie also wagte, 1938 noch zu lesen. Also das war eigentlich ein Taumel ohne Rausch, sagte der Konrad Heiden zu Hitler, und ein Marsch ohne Ziel. Also wirklich sehr kritisch durchleuchtet. Ja, und das alles hat sie eigentlich gelesen, das muss man ja auch sagen, in einem kleinen Wohnwagen, den sie sich dann zulegten, den sie auch Karawane nannte und den sie ungeheuer liebte, weil in dieser Raumökonomie alles zu finden war, was man eigentlich zum Leben brauchte. Also solch eine Reduktion des Lebensstandards auf solch eine kleine Wohnzelle, ja, das hat sie unheimlich fasziniert. Auch so eine Modernität spiegelt sich eigentlich in dieser Art des Reisens auch wieder, die Hanna Höch auch sehr sympathisch macht. Dann hat sie sich ein mobiles Kofferradio zugelegt, in dem sie Brahms hören konnte. Dann hat sie, das finde ich auch, wird auch kaum erwähnt, dass sie fotografierte und Mattis ihr dann eine Rolei Flex schenkte, weil eine Kamera bei einem Unfall da verloren gegangen war. Also alles so mobile Lebensformen entwickelte sie, die sie auch schließlich also dazu benutzte, ruhig hier und da zu zeichnen, zu malen und sich überhaupt nicht darum scherte, dass alles sehr unpraktisch eigentlich war und eigentlich auch sehr kalt war in diesem Wohnwagen und sehr feucht wurde und auch sehr viel stank, weil dieses Petroleumlampe also sie auch zu Kopfschmerzen eigentlich brachte und sie zwischendurch mal ins Krankenhaus musste, weil sie tatsächlich eine große Grippe hatte und dann eigentlich das als gerade zu Erholungsort nahm, weil sie also aus diesem Loch da rauskam und wieder Luft schöpfen konnte und auch Kraft schöpfen konnte.
Also da laufen so ganz verschiedene Bewegungen tatsächlich, ja, in diesen Aufzeichnungen.
Ja.
Gegeneinander hat man ja das Gefühl, dieser, genau, Krieg gleichzeitig. Ja, diese, ja, Utopie der Mobilität,
ja,
und,
genau,
der Natur und das Ganze immer so rhythmisiert von diesen Unfällen eigentlich.
Richtig, ja, das ist auch sehr merkwürdig. Also, dass da diese Unrast, die da sich immer widerspiegelt, dass sie eigentlich immer wieder also ungewollt unterbrochen wird. Ja, entweder durch ihre Krankheit, das muss man auch sehen. Sie hatte immer auch wirklich Krankheitsschübe und aber auch durch diese Unfälle, ja. Aber das hat eigentlich diese Mobilität auch mit sich gebracht, dass man auch dann Reifenpannen hatte, dass man leere Batterien hatte, dass man also auch immer von dieser Benzinnot zum Beispiel am Anfang des Krieges dann, aber man hat sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern also die Mobilität war eigentlich wichtiger, aber natürlich auch als Kontrapunkt gegen die innere Emigration zu sehen. Nicht? Das ist natürlich ganz wichtig, dass letztlich Hanna Höch, also wenn wir dann hier, also bei diesen Reisen, ihr persönliches Netzwerk von Freunden aufzählt, dann sind das wirklich ganz, ganz wenige. Da spielen die Avantgarde-Freunde überhaupt keine Rolle mehr. Die sind entweder emigriert, die will sie auch gar nicht erwähnen. Sie hat als einzige Künstler hat sie Baumeister in Stuttgart besucht.
Obwohl, ja, sie ja diese Ausstellung entartete Kunst,
ja,
erwähnt.
Ja, richtig. Hat sie auch da in ihren Notizen nie die Dadaisten erwähnt, die da diffamiert wurden. Sie selbst war ja auch als Kulturbolschewistin von Willrich in diesem Buch über den Säuberungstempel wurde sie erwähnt. Sie hat eigentlich überall diese entarteten Kunstausstellung besucht, also in München erst, dann in Hamburg, in Berlin natürlich, und hat eigentlich nur mit kurzen Notizen sich gewundert, dass die Leute nicht protestieren oder so, aber nie selbst über das Schicksal dieser Kunstwerke gesprochen. Ein einziges Mal hat sie erwähnt, dass in Essen, also im Völkermuseum, also die hatten 300 Werke ausgeliehen und 25 kamen nur zurück. Ein einziger Vermerk. Man weiß, was damit passiert ist, nicht? Zum Beispiel hatte sie auch einen Freund, den Komponisten Hirschberg, der dann ins KZ kam nach Sachsenhausen und 5 Wochen da im KZ blieb. Das wurde auch sehr depressiv erwähnt, aber dann ging das Leben weiter. Und zwar in ihren Reisen ging das weiter. Ja. Es ging sogar noch so weiter, dass als sie auch in Heidingensee zum Beispiel sich da niederließ, am Anfang des Krieges, also am 1. September 1939 brach der Krieg aus, am 14. September hat sie sich in Heidingensee da dieses kleine Häuschen gekauft, ja. Dann hat sie aber 1940 gleich wieder eine Reise nach Italien gemacht, ja. Und hat das unheimlich genossen, dass man in Italien noch Feigen bekam und Apfelsinen bekommen konnte und da ein paradiesisches Leben führen konnte. Also auch immer wieder die Flucht eigentlich, ja, vor dieser Bedrohung dieses Zweiten Weltkrieges, den sie immer als Vernichtungskrieg gesehen hat, ja, gleich von Anfang an, hat nie irgendwie was anderes darin auch sehen wollen.
1944 ist dann die Scheidung von Kurt-Heinz Matthies.
Richtig.
Und Heiligensee wird ja dann für Höch, ja, wenn ich das richtig sehe, wirklich, ja, zu einem inneren Rückzugsort,
ja, Gott
sei der
Dank,
ja, wirklich diametral, hat man den Eindruck, entgegensteht diesem Reisen,
ja,
dieser Bewegung, über die wir,
ja,
gesprochen haben,
genau,
oder?
Ja, da lässt sie vielleicht auch viel wieder zu. In gewisser Weise ist es ein Fluchtort natürlich erst einmal, weil sie ist aus der Stadt ja herausgezogen, eben vor der Beobachtung erstmal geflohen, der sie da ausgesetzt war. Und in Heidingensee hat sie da solch einen gewissen Schutz doch gefunden, wo sie anonym eigentlich leben konnte. Keiner wusste eigentlich, wer sie war. Aber dass sie da also zum Beispiel auch alle Dokumente und alle Werke, alle Briefe wirklich wie einen Schatz hütete und auch über die Bedrohung des Faschismus hinaus auch hütete, das war natürlich niemandem bewusst.
Also,
ja,
sie hat ganz viele Dokumente,
ja,
aus der Dada-Zeit auch
alles
gesammelt.
Also auch aus den 20er Jahren, aus den 30er Jahren. Also es war, ist wirklich ein ungeheurer Schatz, der jetzt durch die Berlinische Galerie Gott sei Dank auch gehoben werden konnte nach ihrem Tod. Und ich bin auch sehr froh darüber, denn also das hat mir auch nochmal einen großen Schub, also für meine Dada-Veröffentlichung gebracht, also hier auch noch die ganzen Dokumente einsehen zu können. Ja. Aber sie war tatsächlich eine große Sammlerin, das muss man sagen. Und auch mit dem Bewusstsein des Sammelns hat sie schon also ganz früh angefangen. Sie hat auch Hausmann-Werke gesammelt, die er eigentlich dann schon zerrissen hatte und die sie auch wieder zusammengeklebt hat. Und sie hat eben also sehr viel also auch wirklich gehütet und mit einem großen Bewusstsein für ihre Zeit auch gesammelt. Ja.
Diese Mobilität, die ja vorher für Höch sehr wichtig war, wie hat die sich auch vielleicht gewandelt dann in dieser zunächst erzwungenen und dann aber später ja auch freiwilligen Stasis, sag ich mal, in diesem,
ja,
Haus und in diesem Garten?
Genau, also ich denke, da hat sie auch so etwas wie Heimat gefunden, ja. Also erstmal in dieser unbehausten Zeit des Faschismus. Sie hat aber auch da eine innere Freiheit gefunden, wo sie praktisch in Erinnerungen letztlich also auch wieder reisen konnte, ja. Also virtuell reisen konnte und da mit diesen Dokumenten sich doch auch sehr stark verband, so ist auch mein Eindruck jedenfalls, die sie letztlich auch vor Publikationen schützte, weil sie immer sagte, ja, ich schreibe selbst meine eigene Biografie, ja. Und da war Hans Richter und Richard Hülsenbeck, keiner kam eigentlich an die Dokumente heran. Dieses Leben mit diesen Dokumenten hat sie sehr stark gemacht, glaube ich. Also auch ihr habt euch eine innere Freiheit gegeben, die also ja äußerlich nicht mehr zu leisten war.
Wie sehen Sie das denn heute als jemand, der Hannah Höch auch gekannt hat? Wie ist Ihr eigenes Verhältnis zu Höch als Künstlerin?
Ja, ich bewundere sie unheimlich. Sie hat mir sehr viel gegeben durch ihre Gespräche. Aber ich meine, sie richtig entdeckt habe ich natürlich erst im Laufe jetzt meiner Forschungsarbeiten, ja. Und auch hier ihre Bedeutung erst richtig wahrnehmen können.